Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend für alle Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 12. Dezember 2025, gleich dem 21. Azar 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Reisejournal Mit uns durch Iran. Letzte Woche streiften wir in der Stadt Yazd an der Wüste in Zentral-Iran, der Kavir-Wüste, umher und sahen uns das Provinzzentrum und die Freitagsmoschee und im Allgemeinen die prächtigen islamischen Meisterwerke der Stadt an und lernten etwas über Geografie und Geschichte von Yazd kennen. Heute verweilen wir noch etwas in Yazd und sehen uns weiter. Begleiten Sie uns. Die Provinz Yazd befindet sich auf dem zentralen Hochplateau Irans, daher sind die Wasserreserven, die sich auf unirdische Wasserressourcen beschränken, ziemlich knapp. In der Provinz wurden tausende Kanals gegraben, die die Wüstenbewohner in ihrem Überleben in der Wüste helfen. Sie zeigen den unermüdlichen Fleiß der Wüstenbewohner, um Wasser zu finden. Darüber hinaus sind die Kanals das größte und wertvollste Andenken der Ahnen. Heute sind noch 2615 von insgesamt 3131 Kanals der Provinz Yazd noch in Betrieb. Der Kanat gehört zu den wichtigsten Erfindungen der Iraner. Eigentlich ist ein Kanat eines der kompliziertesten und erstaunlichsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte. Er wurde genutzt, um Zugang zu einem der lebenswichtigsten Bedürfnisse menschlicher Gesellschaft, das heißt Wasser, zu finden. Und es an wasserarmen Regionen zu transportieren. Dieses erstaunliche Phänomen hat mehrere tausend Jahre lang die Landwirtschaft und das Bewässerung im iranischen Hochplateau bestimmt und zum Aufblühen menschlicher Gesellschaft geführt. Kanats sind lebenswichtiger Faktor in den Wüstenregionen Irans. Im Allgemeinen basiert ein Kanalsystem auf einer einfachen Methode. Es besteht aus einem unterirdischen Tunnelsystem mit geringem Gefälle, das mit Dutzenden Brunnenschächten an die Oberfläche findet. Der erste Brunnenschacht, der Mutterbrunnen, ist mit unirdischen Grundwasserträgern verbunden. Das Wasser wird mit Hilfe mehrerer Brunnen bis zum Zielort, Dorf bzw. Ackerland transportiert. Die Brunnen, die sich entlang des Kanats befinden, dienen der Entschlammung und Belüftung. Der letzte Brunnenschacht wird Kanataustritt genannt. Mit Kanats versucht man, die Wasserverdunstung durch die Sonne in trockenen und halbtrockenen Regionen zu verhindern. Bemerkenswert ist, dass dieses einfache Wassertransportsystem seit Jahrtausenden sich nicht geändert hat und dessen Struktur ist nach wie vor unverändert einfach geblieben. Die Provinz Yazd rühmt sich der großen Zahl der Kanats und des längsten Kanats des Landes, das Sarj. Dieser Kanat zählt zu den ältesten in Iran mit etwa 3000 Jahren Geschichte. Sarj ist etwa 100 Kilometer lang und besteht unter anderem aus 2115 Brunnenschächten. Vielleicht interessiert es Sie zu wissen, dass Yazd die erste komplette Stadt aus Lehmziegeln und nach Venedig die zweite historische Stadt ist, die weitgehend unberührt blieb. Die Stadt Yazd bietet als historische Stadt zahlreiche touristische und historische Sehenswürdigkeiten. Das Kulturerbe der Stadt ist in ihrer Art einzigartig und wird den Erwartungen der Kulturliebhaber in Iran und auf der ganzen Welt gerecht. Yazd kannte man auch unter anderen Namen wie die Stadt der Windfänger, Darul Ebadeh bzw. Stadt der Betenden, Stadt der Süßigkeiten, Stadt der Kanals, Stadt des Feuers und der Sonne. Die historische Struktur der Stadt umfasst etwa 800 Hektar und kann als größte Baufläche in Iran, die den historischen Merkmalen entspricht, bezeichnet werden. 2005 wurde Yazd als die unberührteste historische Stadtstruktur Irans und die zweitbedeutendste Stadt weltweit mit Lehmziegelbauweise auf die Liste des nationalen Kulturerbes Iran gesetzt. Wir möchten uns nun ein näheres Bild von der traditionellen Architektur von Yazd machen und deshalb besuchen wir einige ältere Häuser. Diese Häuser haben hohe Wände, in den vier Ecken des Hofes wurden Zimmer angebracht, in der Mitte des Hofes befindet sich ein großer Bassin und unter dem Gebäude wurden große Untergeschosse zur Erholung in warmen Sommertagen gebaut. Gitterförmige Türen und Fenster, Zimmer mit Spiegelverzierungen und Malereien und Stuckarbeiten an Wänden und Decken sind weitere Merkmale alter Häuser in Yazd. Noch heute treffen wir auf prächtige und hochwertige Beispiele dieser Architektur, die teilweise auf das 13. Jahrhundert im Mondkalender zurückzuführen sind. Zum Beispiel das Haus der Laris und das Haus von Mayed Aloi.
Alte Häuser in Yazd, unter anderem auch das Lori-Haus, bestehen in Anbetracht von Beruf und finanzieller Lage des Eigentümers aus zwei Teilen für jeweils besondere Funktionen. Das Andaruni bzw. der Privatteil des Hauses ist der Familie und den nahen Angehörigen vorbehalten und im Biruni bewirtet der Hausherr seine Gäste. Das Haus besteht hauptsächlich aus dem Andaruni. Der Hof liegt zentral. Und die Luxusräume reihen sich um den Hof und sind den Jahreszeiten entsprechend ausgestattet. Im nördlichen Teil hält man sich überwiegend im Winter auf. Der südliche Hausteil ist für den Sommer geeignet, denn dort befinden sich auch Salon und Windfänger. Der östliche Flügel besteht aus Spiegelzimmer, Küche, Kühlraum und anderen Räumen und wird im Herbst bewohnt. Der westliche Flügel gilt als der Aufenthaltsort für Frühlinge. Die Reichen und Wohlhabenden richteten einige Zimmer besonders für Kunst ein. Sie wurden mit Spiegel- und Stuckarbeiten verziert. Das Spiegelzimmer dieses Hauses wurde vor etwa 50 bis 60 Jahren gebaut. Das Lodi-Haus befindet sich im Fahodan-Viertel im Yazd und wurde zur Zeit der Katscharen gebaut. Die Fläche des Gesamtgeländes beträgt rund 1700 Quadratmeter und die Baufläche rund 1200 Quadratmeter. Gegenwärtig ist in dem Haus das Amt für Kulturerbe in Yazd untergebracht. Unter fast dem ganzen Gebäude liegt ein Keller. Das Haus von Muayyed Alai zählt ebenfalls zu den historischen Gebäuden aus der Katscharenzeit. Vom Eingang, der mit einer alten Holztür und einem großen Torbogen versehen ist, gelangt man zu einem Innenhof, der von einer Kuppel bedeckt ist. Die Kuppel ist mit Stuckarbeiten verziert. Über einen Gang gelangt man vom Innenhof zum Hof des Biruni. Durch einen anderen Eingang kommt man über einen relativ langen und schmalen Gang zum Haupthof des Gebäudes. Im westlichen Flügel des Biruni liegt ein Zimmer mit einer Holztür, auf der Sonnenmuster angebracht sind. Das Andaruni besteht aus Salon, Windfänger und Keller, der sich im südlichen Flügel befindet. Auf beiden Seiten des Salons befinden sich schmale Halbetagen. Das obere Stockwerk besteht aus einem Raum mit 5 Türen, die sich zum Hof öffnen, und einem überdachten Balkon. Zu den bemerkenswerten Eigenschaften alter Häuser in Yazd gehören die Windfänger. Die meisterhafte Konstruktion ist äußerst interessant und den klimatischen Bedingungen der Wüste entsprechend. Sie vereinen Schönheit und Zierde des Hauses mit Funktionalität, da sie eine wichtige Rolle bei der Belüftung und Kühlung der Räume spielen. Die Baumeister und Architekten haben die Windfänger zur Klimatisierung der Räume eingebaut und das auf meisterhafte Art und Weise. Die Windfänger funktionieren so. Es wird ein hoher und schmaler Schacht auf dem Dach gebaut. Der obere Teil ist in 4 Richtungen offen. Die warme Luft zieht über diese Schächte nach oben und von außen wird neue Luft in die Räume gesogen. Über ein Kanalsystem aus Holz, das im Boden angelegt ist, zieht ein Teil der Luft in die Keller. Der tiefer gelegene Keller und der Bassin, der sich dort befindet, verleiht der Luft Feuchtigkeit, so kühlt die Luft ab und schenkt den Räumen kühle Frische. Die höchsten und einzigartigen Windfänger der Welt können nur in der Provinz Yazd bewundert werden. Der höchste Windfänger der Welt im Dolat-Abad-Garten in Yazd zählt mit seinen 270 Jahren zu den schönsten Windfängern der Sandie- und Katscharen-Dynastien. Er stellt ein ausgezeichnetes Beispiel für die Architektur der Sandie-Zeit dar. Gebaut wurde er 1160 im Mondkalender, 1747. Der Windfänger ist 34 Meter hoch und exotisch ist die achteckige Baukonstruktion, sodass der Wind aus jeder Richtung sehr schnell nach unten geführt und über dem Bassin gekühlt wird. Neben dem Windfänger treffen wir auf einen Garten mit 3 Gebäuden, Torbögen und Spiegelsaal, der sich Paradies der Zeremonie nennt und mit Arabeskenmuster verziert ist. Der Garten diente lange Zeit als Residenz von Karim Khanesand, Gründer der Sandie-Dynastie. Vom Design her zählt sie zu den schönsten Gärten der Sandie und Katscharen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Aliye Zande Vakili mit dem Titel Lolai.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی تو بیداری یک تلخ حقایق، تو مثل التماس من میمون خوابم برد و کوچش آمدی، حالا من موندم و یک آنج خلوت که از سقفش غریبی چک کرده، تلاتم هایم باج جدا زده کاشونم و سطح که کرده، دلم میخواست پس از اون خواب شیری دیگه چشمم به دنیا خانه میشم، میون قلب من تو کم نشون دیگه از خاطر پیدا نمیشم، صدام غمگینه از بس گریه کردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه نیست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه به پروانه صفت ها گفته بودم که شمم میل خاموشی من، پرنده رو درختم آشیون کن، حالا وقت فراموشی من است، تو مثل التماس من میمون خوابم برد و کوچش آمدی،
geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil.
Islamischer Lebensstil.
Durch Arbeit und Anstrengung können die materiellen und seelischen Bedürfnisse des Menschen erwidert werden. Dank Arbeit empfindet der Mensch einen Selbstwert und spürt seine Fähigkeit. Dies ist besonders bei einer kreativen Arbeit der Fall. Jedenfalls ist die Arbeit wichtiger Teil unseres Lebens und wir arbeiten nicht nur wegen Geld und Einkommen. Die Arbeit gibt dem Leben ein Ziel und einen Sinn und trägt bedeutend zur Gestaltung des Lebensstils bei. Sie ist ein Mittel, die Fähigkeiten des Menschen zu aktivieren und steigert das Selbstwertgefühl. Dieses Gefühl wirkt sich auf vieles positiv aus. Durch Anstrengung wird dem Menschen zusammen mit anderen Faktoren der Weg zur Erreichung von Zielen und Erfüllung von Wünschen geebnet. Der Islam misst daher der Arbeit und Bemühung eine große Bedeutung bei. Imam Ali alaihi salam hat die anderen dazu angespornt, indem er sagte: Ihr sollt euch Mühe geben und anstrengen, denn das Rechte ist nur durch Streben erreichbar. Er empfahl seinem Sohn Imam Hassan alaihi salam: Gebt ihr im Leben so viel wie möglich Mühe, denn jemand, der um etwas bemüht ist und danach strebt, wird es vollständig oder zumindest teilweise erreichen. Durch Arbeit und Beruf wird der Mensch auch von ungeeigneten Beschäftigungen abgehalten. Untätigkeit und Arbeitslosigkeit und geeignetes geistige Beschäftigung schaden der Seele. Wer keiner nützlichen kreativen Tätigkeit nachgeht, auf den wirken schädliche Vergnügen und Beschäftigungen verlockend. Eine gesunde Beschäftigung und Freizeitgestaltung dahingegen kann sogar heilen. Denn heute behandelt man einige psychische Störungen mit Beschäftigungstherapien. Arbeit beugt nicht nur seelischen Leiden vor, sondern ist auch für die Entfaltung von Fähigkeiten und die richtige Persönlichkeitsentfaltung notwendig. Ein Zeichen für seelische Gesundheit besteht darin, dass jemand mit seiner Berufstätigkeit zufrieden ist. Eine solche Zufriedenheit steigert die Leistung und reduziert Fehler bei der Arbeit. Es ist also für Abteilungs- oder Unternehmensleiter wegen der Rentabilität wichtig, dass das Personal mit der Arbeit zufrieden ist. Manch einer arbeitet nur, um seiner Verpflichtung nachzukommen, während ein anderer arbeitet, weil er seine Arbeit liebt. Aufgrund seines Verantwortungsbewusstseins zu arbeiten, ist natürlich bereits von großem Wert, aber es ist nicht damit zu vergleichen, dass jemand seiner Arbeit aus Liebe und Interesse nachgeht. Bei einer Arbeit, die der Mensch gerne verrichtet, verspürt er keine Müdigkeit. In einem solchen Fall kommt die Kreativität zur Entfaltung. Es entstehen neue Ideen und die Arbeit erreicht ihr optimales Niveau. Ist der Mensch jedoch nicht mit seiner Arbeit und seinem Beruf glücklich, dann wird er depressiv und das Arbeitsergebnis ist nicht zufriedenstellend. Sogar seine Familie leidet unter diesem Zustand und es ist auch ein Schaden für die Gesellschaft. Kim Woo-chung, der südkoreanische Autor des Buches »Jede Straße ist mit Gold gepflastert«, schreibt: »Es ist sehr traurig, dass die Menschen in Arbeit und Beruf nur ein Mittel sehen, um sich zu ernähren, und noch mehr ist der Zustand von Leuten zu bedauern, deren Jugend von Beginn an nicht mit freudigem Eifer und Wünschen erfüllt ist und die Unlust bei ihrer Arbeit und ihrem Beruf und ihren Tätigkeiten verspüren.« Wenn ihr auf eure Arbeit stolz und damit zufrieden seid, wird euch euer Beruf Freude und großen Genuss bereiten. Wenn jemand an seiner Arbeit Freude hat, wird er sie nicht leid werden und sie wird sogar eine Unterhaltung für ihn sein. Es darf dabei nicht vergessen werden, dass jeder Mensch mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet ist. Nicht jeder ist für jede Arbeit geeignet. Die Menschen sind mit unterschiedlichen Begabungen und Interessen erschaffen worden. Ein Erfolgsgeheimnis liegt darin, dass der Mensch sich ein Studienfach oder eine Arbeit aussucht, die seiner Begabung entspricht. Ein Teil der Misserfolge geht zweifelsohne darauf zurück, dass der Mensch diesen selbstverständlichen Grundsatz außer Acht lässt. Wenn ein Beruf oder Tätigkeit des Menschen entspricht, wird er darin weiterkommen. Edison wurde einmal gefragt, warum die meisten jungen Leute keinen Erfolg hätten. Seine Antwort lautete, weil sie nicht ihren Weg kennen und in falsche Richtungen gehen. Sie schaden der Gesellschaft auf zweierlei Art. Erstens, weil sie nicht die Arbeit, für die sie geeignet sind, durchführen. Und zweitens, weil sie die Arbeit, die sie übernommen haben, nicht richtig durchführen können.
Gedankliche Konzentration und die Ablenkung von negativen Gedanken sind weitere positive Aspekte des Arbeitens, die sich günstig auf Psyche und Leben auswirken. Wenn der Mensch seine geistigen Kräfte und seinen Willen auf eine nützliche Arbeit konzentriert, können keine unnützen Gedanken und Fantasien auftauchen. Unnütze Gedanken verderben Geist und Seele des Menschen und verleiten ihn zur Sünde. Daher lässt sich sagen, dass durch die Beschäftigung mit einer nützlichen Arbeit die seelische Gesundheit des Menschen gewährleistet wird. Letzteres ist heute für kluge Verantwortungsträger in einer leitenden Position eines der wichtigsten Anliegen. Wenn die Grundregeln für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz beachtet werden, kann man erreichen, dass das Personal mit seinem Beruf zufrieden ist und ein Unternehmen rentabler arbeitet. Es gibt vieles, was die psychische Gesundheit bei der Arbeit begünstigt, so zum Beispiel ein gerechter Umgang mit dem Personal und Sicherheit am Arbeitsplatz, eine angemessene Arbeitszeit, Berufssicherheit sowie die Arbeit selber. Ein wirksames Programm zur Erreichung psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz und guter Arbeitsleistung sollte gemäß Untersuchungen Faktoren enthalten wie Einlegung von Arbeitspausen, Abdeckung medizinischer Umkosten, Beachtung von Freizeitmöglichkeiten, Herstellung von guten Beziehungen zwischen Arbeitern und Arbeitgeber und bessere Arbeitsbedingungen. Alle diese Faktoren wirken sich auch indirekt auf den Lebensstil aus. Der Mensch verbringt viel Zeit am Arbeitsplatz. Deshalb haben die Arbeitsbedingungen einen großen Einfluss auf seine körperliche und seelische Gesundheit. Seelischer Druck bei der Arbeit beeinträchtigt auch die Zeit nach Feierabend. Dieser Stress macht sich auf unerwünschte Weise in den Beziehungen des Arbeitnehmers zu den anderen, insbesondere zur Familie, bemerkbar. Die Sorge für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz verschont den Berufstätigen von arbeitsbedingten psychischen Belastungen. Berufstätige können durch verschiedene Dinge belastet werden, darunter Angst um die Berufszukunft, familiäre Probleme, Trennung von den anderen Familienmitgliedern, gesellschaftliche und finanzielle Probleme und bei arbeitenden Müttern die Sorge um die Kinder. Psychologen fordern, dass diese Belastungen beseitigt werden müssen. Durch diesen Druck fällt es dem Berufstätigen nämlich schwer, seine Aufgaben durchzuführen, obwohl ihm dies unter normalen Bedingungen überhaupt keine Schwierigkeiten bereiten würde. Manchmal kann er überhaupt nicht mehr seiner Verantwortung nachkommen und ruft auch für den Arbeitgeber Probleme hervor. Es gibt Faktoren, die den leitenden Angestellten helfen, die seelische Belastung des Personals zu vermindern und die Voraussetzung seiner besseren Leistung zu schaffen. Dazu gehört die Herstellung einer freundlichen Atmosphäre und Zusammenarbeit sowie gegenseitiger Respekt. Abstinenz von Zwangsmaßnahmen und Bevormundung ist genauso geboten wie die Entdeckung der potenziellen Fähigkeiten des Personals und die Schaffung von Voraussetzungen für ihre Entfaltung und Anwendung ihrer nützlichen Ideen und einen entsprechenden Ansporn. Der Islam hat hervorgehoben, dass der Mensch sich anstrengen und arbeiten soll. Aber er mahnt auch vor Übertreibung und empfiehlt den Mittelweg. Gemäß den islamischen Lehren soll der Mensch auch Zeiten für eine gesunde Freizeitunterhaltung einplanen. Darüber mehr beim nächsten Mal.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mehran Sadiq mit dem Titel Damoband.
بلنده بی تا چشمه نور، ای سروده بودن مایه شور، ای حضورت شیرین، ای نهان و پیدا، از تو باید گفتن در بلنده یلدا. افتخار ایران ای دماوند، ای شکوه تاریخ دیو دربند، ای سپید آزاد پر غرور و تنها، سر به خورشید و ما بی عبور و مانا. تو همان خاموش یادگار و یادی، در سکوتی پر راز یک جهان فریادی، در سکوتی پر راز یک جهان فریادی. ای ستیغت یاور در طلوع آفتاب، ای بلند آرام جای خواب مهتاب، ای بلند آرام جای خواب مهتاب. چکاد خوشنام ای در آغوشت اب، جای خوب رویش پر سکوت و بی حرف. ای همیشه قصه تو پر پروازی، رمز قفل تاریخ حرمت یک رازی. هم نفس با باران جای غسل خورشید، از تو باید پرسید که ای تو را باید دید، از تو باید پرسید که ای تو را باید دید. ای چکاد خوشنام ای در آغوشت اب، جای خوب رویش پر سکوت و بی حرف. ای همیشه قصه تو
پر پروازی، رمز قفل تاریخ، حرمت یک رازی.
هم نفس با باران، جای غسل خورشید، از تو باید پرسید کی تو را باید دید، از تو باید پرسید کی تو را باید دید. همان خاموشه یادگار و یادی، در سکوتی پر راز یک جهان فریادی، در سکوتی پر راز یک جهان فریادی. ای ستیغت یاور در طلوع آفتاب، ای بلند آرام جای خواب مهتاب، ای بلند آرام جای خواب مهتاب.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Weiterhin guten Empfang.
Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Liebe Hörerfreunde, heute erfahren Sie weiteres über das Leben und die Eigenschaften Fatima Zahras alaiha salam, der Tochter des Propheten. Einen Tag nach der Heirat von Ali und Fatima alaihuma salam kam der Prophet, Friede sei mit ihm, zu ihnen. Er fragte Ali: Lieber Ali, wie findest du deine Gemahlin? Er antwortete: Sie ist die größte Stütze für den Gottgehorsam. Dann wandte sich der Prophet an Fatima und fragte: Fatima, Liebes, wie ist dein Gemahl? Sie antwortete: Er ist der beste Gemahl. Der Prophet sagte: Ja, du hast einen guten Ehemann. Du solltest ihn schätzen und solltest ihm gegenüber nicht aufsässig sein. Dann sagte er zu Ali: Geh nachsichtig mit deiner Gemahlin um, denn Fatima ist ein Stück von mir. Wer ihr ein Leid zufügt, der hat mir ein Leid zugefügt. Und wer sie erfreut, der hat mich erfreut. Bei Ali und Fatima zu Hause herrschte Frieden und Liebe. Eines Tages baten Ali und Fatima alaihuma salam den Propheten, er solle die Arbeit unter ihnen aufteilen. Der Prophet sagte: Die Arbeit zu Hause sollte Fatima erledigen und die Arbeiten außer Hause Ali. Da sagte Fatima: Gott weiß, wie sehr mich das freut, dass ich die Arbeiten außerhalb des Hauses nicht übernehmen muss. Fatima, welche der Prophet aufgrund der göttlichen Offenbarung großgezogen hatte, freute sich deshalb über diese Arbeitsaufteilung, weil für sie das Zuhause ein wichtiger Ort war, wo die Frau eine zentrale Rolle spielt und die zukünftige Generation großzieht. Wenn sie von der Last der Arbeiten außer Hause befreit war, konnte sie sich besser den häuslichen Angelegenheiten und der Erziehung der Kinder widmen. Die Tochter des Propheten scheute nicht die schweren Arbeiten, die es im Hause gab. Fatima beklagte sich nicht gegenüber ihrem Gatten und ihren Kindern über die Mühsal, sondern schuf eine friedliche und freundliche Atmosphäre für die Familie. Imam Ali alaihi salam sagt: Sie hat niemals etwas getan, wenn ich innerlich nicht damit einverstanden war. Und immer, wenn ich auf ihr Gesicht schaute, verflogen alle meine Bekümmernisse und ich habe meine Probleme vergessen. Musik. Ein wichtiges Anliegen war für Fatima Zahra alaiha salam die Kindererziehung. Das Haus von Zahra war eine vorbildliche Schule für islamische Erziehung. Fatima gab ihren Kindern viel Liebe und Selbstvertrauen und Selbstwertschätzung mit. Besonders viel Wert legte Fatima bei der Erziehung ihrer Söhne und Töchter darauf, dass sich ihr Glaube und ihre Gottesfürchtigkeit und ihre nahe Beziehung zu Gott entfalten und Früchte tragen. Sie sagte zu ihren Kindern: Seid mutig und ein Gottesdiener wie euer Vater, verteidigt das Recht, dienet Gott und freundet euch nicht mit feindseligen Leuten an. Gemäß Koran und Überlieferungen besaß Fatima Zahra sehr hohe Eigenschaften. Fatima Zahra alaihi salam ist daher für jeden Lebensbereich ein Vorbild für die Frauen auf der Welt. Der Prophet hat gesagt: Fatima ist ein Stück von mir, und was Fatima verletzt, das verletzt auch mich, und Gott erzürnt, wenn Fatima erzürnt, und Gott ist zufrieden, wenn sie zufrieden und erfreut ist. Fatima Zahra alaiha salam war für ihre Gottesfürchtigkeit und ihre Hilfsbereitschaft und Bescheidenheit bekannt. An ihrem Hochzeitsabend hat sie ihr Festkleid einem Armen geschenkt und wieder ihr altes Kleid getragen. Ihr Haus war sehr einfach und ihr Leben schlicht. Als der Prophet sah, wie sie in einem schlichten Kleid aus Kamelwolle die Handmühle drehte, während sie ihr Kind zum Stillen im Arm hielt, kamen ihm die Tränen, und er sagte: Mein Kind, ertrage die Härten des Lebens, um an ein gutes Jenseits zu gelangen. Da antwortete ihm Fatima: Ich preise Gott für seine Gaben und danke ihm.
Fatima besaß einen beispiellos großen Glauben und war Vorbild der Gottdienstbarkeit. Wenn sie die Angelegenheiten des Hauses erledigt hatte, widmete sie sich dem Gebet und den Bittgebeten. Der Prophet hat gesagt: Der Glauben an Gott ist so sehr in Herz und Geist Zahras eingedrungen, dass sie sich für das Gottdienen von allem anderen befreit. Es war an einem Abend zum Freitag, als Zahra alaiha salam wieder bis zum Morgen betete und mit Gott dienen verbrachte. Sie verbeugte sich vor Gott, fiel vor ihm nieder und nannte im Gebet die Gläubigen nacheinander beim Namen und betete für sie, aber für sich selber betete sie nicht. Da fragte ihr Sohn Imam Hassan alaiha salam sie nach dem Gebet: Liebe Mutter, warum betest du nicht auch für dich selber? Sie antwortete: Die Nachbarn gehen vor. Zahra alaiha salam setzte sich für den Propheten bis an sein Lebensende ein, und nach seinem Verlust stellte sie sich hinter Imam Ali alaiha salam, den der Prophet als seinen Nachfolger verkündet hatte. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hatte mehrere Male, darunter auch in Ghadir Khum, auf Gottes Anweisung Ali als seinen Nachfolger vorgestellt, der die Muslime nach ihm anführen sollte. Aber nach dem Ableben des Propheten wurde Imam Ali die Geltendmachung des Nachfolgerrechts geraubt und wurde der letzte Wille des Propheten ignoriert. Zahra, die in der Lehre des Propheten aufgewachsen war und Opferbereitschaft und Tapferkeit aus dem Hause des Propheten mitgebracht hatte, verteidigte furchtlos das Recht Alis. Als man gewaltsam in ihr Haus eindringen und Ali herbeiholen wollte, damit er dem unrechtmäßigen Kalifen die Treue schwört, hinderte Fatima die Leute daran. Dabei wurde die Prophetentochter verletzt. Doch Fatima ließ sich nicht durch Gewalt zum Schweigen bringen. Sie ging in die Moschee und hielt dort eine Rede um das Recht Alis auf die Statthalterschaft und Nachfolgerschaft des Propheten überzeugend zu verteidigen. Bald nach dem Tod des Propheten wurde Fatima krank. Grund waren nicht nur die Verletzungen, die man ihr zugefügt hatte, sondern auch die Besorgnisse über die Zukunft der islamischen Gemeinde. Ihr Vater war gestorben, das Recht ihres Gemahls war missachtet worden und noch schlimmer waren die Entwicklungen, zu denen es nach dem Tod des Propheten Gottes nach kurzer Zeit in der islamischen Gesellschaft gekommen war. Das alles setzte der Tochter des Propheten seelisch und körperlich zu. Sie dachte bei sich: Wieso haben Sie nicht die letzten Empfehlungen meines Vaters beachtet und haben Sie meinem Gemahl das Kalifat weggenommen? Was ist mit den zahlreichen Empfehlungen des Propheten? Oh, Sie haben eine so mächtige Größe wie Ali aus der Hand verloren. Sie haben sich untereinander zerstritten und die feinden, starken Kräfte des Islams zerstreut. Zahra alayha salam, Zustand verschlimmerte sich von Tag zu Tag. Sie spürte den Tod herannahen und sprach mit Ali über ihr bewegtes gemeinsames Leben. Fatima Zahra dankte dem Imam für alle Mühe, für seine Ehrlichkeit, Rechtschaffenheit und Gottesfürchtigkeit und erklärte ihm, wie sehr sie ihn liebte. Und auch Ali fiel in all die guten Eigenschaften und Werke Fatimas ein und er dankte ihr. Sie weinten beide. Schließlich hatte Fatima Zahra alayha salam noch einen letzten Wunsch. Sie bat ihren Gemahl, dass er selber in der Nacht ihren Leichnam nach der Totenwaschung in das Leichentuch wickeln und beisetzen soll und ihre Gegner nichts von dem Begräbnis erfahren sollten. Schließlich schloss diese große Dame des Islams die Augen für immer von der Welt und ihr Leben, welches ein Vorbild für alle Frauen sein kann, ging zu Ende.
Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.